Ich habe mich immer mal wieder gefragt, wo Gedanken herkommen. Ich habe mir also Gedanken über Gedanken gemacht. Und wie die Gedanken sind, die einem kommen, kann man sich gute Gedanken machen, kann man blöde Gedanken am Entstehen hindern, kann man Gottes Gedanken freien Lauf lassen, Gedanken über Gedanken übers Gedanken machen. Ich war auf einem Spaziergang in Gedanken versunken. Ich hatte in meinem Studium nun schon ein paar Leute vor dem Mikrofon, die ihre Geschichte mit Gott erzählt haben. Und ich hatte Kandidaten, weitere Menschen, eine Warteliste oder wohl eher eine Wunschliste. Und ich hatte einige Hinweise bekommen, doch meine eigene Geschichte mal zu veröffentlichen. Kindheit, kein Kindergarten, wer das letzte Mal aufgepasst hat, Pfarrer spielen, DDR-Wende, Studium, viel Radfahren, Entwicklungshilfe, Rumänien und so weiter. So bin ich also in Wurzen durch den Stadtpark gelaufen und hatte plötzlich einen Gedanken, der mich selbst überrascht hat. Kennt ihr das? Es hatte sich ein Gedanke in meinem Kopf befunden, den ich nicht hätte denken können, der nicht von mir war. Also da bin ich mir sicher, dass es ein Gedanke Gottes war. Und zwar hieß der, schreib eine Biografie. Aha, das wird lustig. Also doch meine eigene. Schreib eine Biografie von Jesus. Oh je. Also Jesus. Interessant und gefährlich. Verdacht auf Gotteslästerung. Selbst Jesus wurde ja dafür exkommuniziert. Aber wir sind ja in der Predigtreihe bei den Ich-Bin-Worten, also da redet ja Jesus eindeutig. Also kann er auch mal selber seine Erlebnisse erzählen. Wie lässt man nun Jesus erzählen? Wie fängt er an? Wie stellt er sich vor? Also bei den Leuten, die ich bisher im Studio hatte, die haben sich da hingesetzt und gesagt, hallo, ich bin der Michael, ich bin 58 Jahre alt und komme aus Kassel. Oder ein anderer hat gesagt, hallo, ich bin der Daniel, ich wurde 1974 in Dresden geboren. Also Dresden hat er gesagt, ne? Ein bisschen muss er dann verbessern, sonst. Also so beginnen Biografieren. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie Jesus das selber schreiben würde oder sagen würde, ne? Und dazu mache ich mir es gemütlich. Ich wollte schon immer mal im Sessel sitzen, mein Lieblingssessel. Und ihr dürft zuhören. Shalom. Mein Name ist Jesus Christus. Ich bin der Sohn Gottes. Als dieser Teil Gottes gibt es mich schon seit wirklich ewigen Zeiten. Wir drei, also Gott, mein Vater, der Heilige Geist und ich, wir haben gemeinsam das Universum erschaffen. Nun, das ist nichts Neues für euch, denn jeder hat davon schon mal gehört oder darüber gelesen. Ich sage nur Genesis. Nein, ich meine damit nicht die Band, die haben wir erst sehr viel später erschaffen. Ich meine das Buch Genesis, das erste Buch der Bibel. Wir haben in 6 Tagen die Erde geschaffen, das könnt ihr dort am Anfang der Bibel nachlesen. Wenn jetzt jemand auf die Uhr schaut und den Taschenrechner zückt, um 6 Tage mal 24 Stunden auszurechnen, der möge bedenken, dass wir die Ewigkeit gepachtet haben und somit natürlich auch die Zeit gemacht haben. Da wir ein Gott der Ordnung sind und euch euren freien Willen lassen, haben wir euch selbst die Zeit einteilen lassen. Ihr habt euch das mit den 24 Stunden einfallen lassen. Und weil das nicht so genau hinkommt, gibt es eben jetzt Schaltjahre, so wie dieses Jahr. Aber das ist in Ordnung für uns. Ein Tag geht trotzdem immer noch von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. So einfach ist das. Und so präzise haben wir das eingerichtet. Wir haben aber nie mit der Stoppuhr dagestanden, denn wir haben ja alle Zeit der Welt. Gott Vater, der Heilige Geist und ich, der Sohn, leben zu dritt in vollkommener Einheit. Wer sich das schlecht vorstellen kann, der halte einfach mal 3 gleiche Streichhölzer zusammen und zünde sie an. Es gibt eine Flamme, ein Licht. Wir haben unsere Worte benutzt und es sind Dinge. Die Dinge, die Erde, die Tiere, die Pflanzen und die Menschen entstanden. Und Gott sprach und es wurde. So könnt ihr es im Buch Genesis lesen. Es wurde Wasser, das Land, Tag und Nacht und so weiter. Stellt euch das mal ganz praktisch vor. Wir haben einfach nur ausgesprochen, was passieren soll und es geschah genau so. Gut, wer jetzt zu wenig Fantasie hat, der denke mal kurz an die Worte, die heutzutage gesagt werden, und dann passiert was. Ja genau, hey Google oder Alexa oder Siri und andere Sprachsteuerung. Ich sage euch aus Erfahrung, Sprachsteuerung ist eine uralte Sache. Jesus erzählt dann etwas mehr von der Schöpfung, von Kreativität, von Schönheit. Und dann ist er vom Paradies. Für mich war es eine tolle Zeit in meiner göttlichen Jugend, als ich mit Vater und dem Heiligen Geist im Paradies mit den ersten Menschen zusammen war. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Es war einfach paradiesisch. Na klar, wie auch sonst sollte es im Paradies sein. Da war alles im Einklang und im Frieden. Es war Ruhe. Die Leute hatten sogar Spaß an der Arbeit, an der Gartenarbeit. Oh, das war super. Ja, natürlich ging auch die Gartenarbeit mit Sprachsteuerung. Na logisch. Wir haben den Menschen nach unserem Ebenbild geschaffen. Also seid ihr Menschen eine Kopie von Gott und doch jeder ein Original. Folglich hatten Adam und Eva, die ersten Menschen im Paradies, auch diese Sache mit der Sprachsteuerung drauf. Zwei Gärtner im ganzen Paradies mit Hacke und Spaten und Baumschere? Nee, das hätte ja nun überhaupt nicht funktionieren können. Das Paradies war und ist ziemlich groß. Nach dem ursprünglichen Plan sollten ja dort sehr viel mehr Menschen Platz haben, als nur die beiden Ersten, die es dann gleich so verbockt haben. Okay, ihr wollt aus erster Hand wissen, wer denn nun dran schuld ist. War es Adam, Eva oder die Schlange? Alle drei sind schuldig. Also, die Schlange hatte sowieso böse Absichten. Das hätten die Menschen merken können, denn sie hatten ja einen besonderen Einblick, auch in die Tierwelt. Sie durften doch den Tieren die jeweils passenden Namen geben. Naja, und was lange macht, ist eben eine Schlange. Das klingt doch eindeutig nach Klapperschlange, zumindest nach Klappern. Und Klappern gehört ja bekanntlich zum Handwerk, so wie er heute oft sagt. Das Klappern der Schlange war wohl eher ein Plappern. Und so hat sich Eva voll plappern lassen. Das, was den Menschen heute noch schwerfällt, war auch damals das Problem. Sie haben die Schlange schon bei der Namensgebung eindeutig durchschaut und nicht gehandelt. Sie hätten per Sprachbefehl einfach nur die Schlange aus dem Paradies wegschicken sollen. Das wäre so einfach gewesen. Adam war dann auch keine Heldenfigur. Der hat sich von beiden übertölpeln lassen. Dann hat er sich auch gleich vor uns verstecken wollen, als ob das überhaupt möglich wäre. Zumindest war er sich schnell seiner Schuld bewusst. Wir, also Gott Vater, ich als Sohn und der Heilige Geist, wir mussten folglich das Paradies daraufhin vorübergehend schließen und den Eingang verstecken und bewachen lassen. Schade, das war nicht unser eigentlicher Plan, aber wenn du die Kinder selber machen lässt, geht halt auch mal was schief. Mein Vater entwickelte einen Rettungsplan, damit die Sünde und die Schuld der Menschen ein für alle Mal beglichen wird. Es ist uns ein Herzensanliegen, die Trennung zwischen uns und euch seit dem Sündenfall im Paradies aufzuheben. Wir wollten die Möglichkeit schaffen, dass jeder einzelne Mensch wieder eine direkte Beziehung mit Gott eingehen kann und nicht auf ewig verloren bleibt. Ich selbst habe in diesem Rettungsplan eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Das fiel meinem Vater nicht leicht. Er opferte mich für alle Sünder, für jeden einzelnen Menschen als neue Brücke zu ihm. Es war ein herzzerreißender Moment damals im Thronsaal. Vater hatte unseren Plan fertig. Natürlich kennen wir gegenseitig unsere Gedanken, aber er wollte es mir ganz persönlich sagen und bat mich deshalb extra, zu ihm zu kommen. Ich schritt also durch die langen, Licht- und Engelsmusik durchfluteten Gänge zum Thronsaal. Mein Vater saß auf seinem Platz auf dem Thron und ich setzte mich zu ihm. Liebevoll leidend, aber im tiefen Vertrauen und Bewusstsein eines erstaunlichen Rettungsplanes, weihte er mich persönlich ein und bat mich, diesen Plan auszuführen. Ich sollte auf die Erde gehen und den Menschen direkt vorleben und von Gott erzählen, für ihre Sünden am Kreuz sterben, aber dann den Tod besiegen und auferstehen. Und so bin ich dann auf die Erde gekommen, direkt in meine Leihmutter Maria. Ich war und bin Gott. Ab diesem Moment war ich doch ganz Mensch. Übrigens der einzige Gott, der jemals Mensch wurde und schon deshalb der wahre Gott sein muss. Meine Leihmutter Maria hatte vorher Besuch vom Erzengel Gabriel. Sie hat dabei genauso überrascht wie gehorsam in die Leihmutterschaft eingewilligt. Mein Pflegevater Josef wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts von mir. Als er es spitz kriegte, dass seine Verlobte schon schwanger war, wollte er stiften gehen. Aber dann haben wir ihm im Traum Bescheid gesagt, dass alles in Ordnung ist. Josef war ein cooler Typ, denn der hat es geglaubt und das war sehr gut so. In selbiger Weise, also im Traum, mussten wir ihn später nochmal informieren, dass er mit Maria und mir nach Ägypten fliehen soll. Warum? Der damalige König Herodes war mächtig sauer, also mehr sauer als mächtig, als er von den drei Weisen aus dem Morgenland hörte, dass ein neuer König geboren war. Als ich so in meiner Leihmutter als kleiner Mensch heranwuchs, ist sie mit mir zu ihrer Tante Elisabeth gegangen. Ich habe dort meinen Verwandten Johannes den Täufer getroffen. Der hat sich wahnsinnig über meinen Besuch gefreut und ist in seiner Mutter wie wild rumgesprungen vor Freude. Ein paar Jahre später dann draußen an der frischen Luft hat er mich im Jordan getauft. Das war eine Riesenshow mit der Taube und so. Aber es kommt noch. Noch vor meiner Geburt auf der Erde, und die war nicht mehr so weit weg, mussten sich meine Erdeneltern wegen einer angeordneten und groß angelegten Volkszählung nach Bethlehem auf den Weg machen. Meiner Leihmutter, ich sage jetzt mal nur Maria, ihr wisst ja, wer gemeint ist, also ihr war der Weg ganz schön anstrengend geworden, denn sie war ja hochschwanger mit Gottes Sohn, also mit mir. Dann war in Bethlehem wegen dieser Volkszählung so ein Gedränge, dass wir nur in einem Stall unter und dann niederkamen. Das war schon in Ordnung, war alles gut gegangen und alle waren gesund. Mein Vater hatte es sich natürlich nicht nehmen lassen, auch ein paar Engel zu schicken und den netten Hirten Bescheid zu sagen. Diese himmlische Musik hat mir selbst nach den paar Monaten Abwesenheit schon ein bisschen gefehlt. Wir waren trotz Stall gut versorgt, denn mein richtiger Vater hatte mit einem besonderen Stern drei Weise aus dem Morgenland kommen lassen. Diese hatten Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke dabei. Ich wundere mich heute noch, dass diese drei Männer so weise waren und die Geschenke wirklich bei einem Neugeborenen in einem Stall abgegeben haben. Gott versorgt eben. Zu Hause war ich der Erstgeborene, aber dann hatte ich noch ein paar Geschwister, also Halbgeschwister. So war zu Hause immer was los, sozusagen einiges Leben in der Bude. Eigentlich auch das wahre Leben, wie ich später noch öfters betont habe. Ihr wollt wissen, ob wir uns als Geschwister gestritten haben? Nun, es gab Streitgespräche, weil ja nicht immer jeder der gleichen Meinung ist. Ich hatte das Vorrecht, in die Herzen meiner Geschwister blicken zu können und weiß, dass sie in meiner Gegenwart friedlich waren. Das war eine schöne Menschenfamilie für mich. Falls mal einer zornig wurde, dann kennt ihr ja meine Regel. Geh nie zornig ins Bett. Das klappt wirklich gut. Versöhnung ist etwas Wunderbares. Da bekommt man ja vom Wortursprung her mit dem Sohn und seinem, oder in dem Fall sogar mit meinem göttlichen Frieden, in Verbindung. Versöhnung eben. Ihr wisst, dass irgendwann das erste Wunder kam, auf der Hochzeit zu Kana. Nun ging also meine Mission richtig los. Ich musste mich von zu Hause verabschieden und bin losgezogen, um meine und unsere Botschaft der Liebe und der Erlösung selbst zu verbreiten. Zuerst habe ich allerdings Johannes den Täufer aufgesucht. Dieser hat ganz asketisch gelebt und immer wieder betont, dass die Menschen umkehren sollen und Buße tun, um den Weg für den Messias zu bereiten. Damit hat er mich gemeint. Jedenfalls hatte Johannes schon für einigen Aufruhr in Galiläa gesorgt, denn viele Menschen kamen zu ihm an den Jordan und ließen sich taufen. Ich tat es auch. Nachdem Johannes mich getauft hatte, zerriss der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf mich herab. Was für eine Show! Wir waren wieder vereint und mein himmlischer Vater sprach von eben daher: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war für mich und alle Anwesenden sehr beeindruckend. Alleine wollte und konnte ich meine frohe Botschaft natürlich nicht überall verkünden. Außerdem bin ich ein Beziehungsmensch und habe gerne ein paar Leute um mich. Deshalb habe ich mir Menschen gesucht, die ich eine Zeit lang ganz nah bei mir haben wollte, um sie auszubilden. Naja, eigentlich standen die Kandidaten vorher schon fest, denn jeder hat hier auf der Erde seine Bestimmung. Nicht jeder findet sie, nicht jeder will sie annehmen. Denkt nur an Jona, den wir nach Ninive schicken wollten, damit er die Stadt vor dem drohenden Untergang warnt. Nur Jona hatte überhaupt keine Lust dazu und floh in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben erst einsichtsförderndes Schlechtwetter und dann einen Wal geschickt, der ihn sozusagen mit Innenkabine nach Ninive beförderte. Jona hat durch seine Berufung letzten Endes die Stadt Ninive vor dem Untergang gerettet. Immerhin ist jeder Mensch ganz speziell von uns, von Gott, mit Talenten ausgestattet worden und hat nach unserem Plan eine bestimmte Aufgabe. Du kannst glücklich sein, wenn du deine Aufgabe erkennst und erfüllst, denn dafür bist du von allerhöchster Stelle ausgestattet und berufen und gesegnet. Das ist eigentlich so einfach, auch wenn es nicht immer leicht ist. Meine ersten Jünger waren Fischer. Ich war am wunderschönen See Genezareth unterwegs. Ich kann wohl sehr überzeugend sein, denn alle kamen direkt mit, um mir nachzufolgen. Ja, genau darum geht es uns, dass die Menschen Gott nachfolgen, weil sie auch Gott nachgebildet sind und jetzt also ausgebildet werden, um das neue Reich Gottes zu bilden. Es ist also eine einzige Bildungsreise. Wie oft habe ich zu den Leuten gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du Gemeinschaft mit Gott, meinem himmlischen Vater, haben möchtest, dann freunde dich mit mir an und suche eine tiefe Beziehung zu mir. Ich bin wirklich alles, was du brauchst, denn ich kenne dich besser als du selbst. Ich habe die Haare auf deinem Kopf gezählt. Stell dir das mal genau vor. Du brauchst dich nicht zu verstecken wie Adam und Eva damals im Paradies. Wir als Gott sind immer da, aber wir zwingen niemanden zu seinem Glück. Ich selbst habe immer wieder gesagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Die Tür öffnen musst du schon selbst. Wenn du etwas vor mir verschließt hinter einer Tür, dann bin ich da, um mit dir da reinzugehen. Ich warte nur geduldig draußen, bis du bereit bist und öffnest, um mich einzulassen. Schließlich ist das alles freiwillig. Einmal hatte ich unterwegs in einer Synagoge einen Mann mit einem verkrüppelten Hand getroffen. Ich wollte ihm helfen und erkannte aber zugleich, was die Schriftgelehrten für Gedanken hatten. Ja, es war Sabbat und da war und ist ja den Juden nach dem Gesetz alle Arbeit verboten. Heilen zählt wohl auch zur Arbeit, obwohl das nun schon eine komische Regel ist. Natürlich hatte ich den Mann am Sabbat geheilt, denn man lässt ja auch kein Tier im Brunnen ersaufen, nur weil Sabbat ist. Folglich ist es erst recht erlaubt, einem Menschen zu helfen. Übrigens haben fast alle meine Heilungen auf Anhieb geklappt. Nur einmal hatte ich einen Blinden geheilt und der hatte nach dem ersten Versuch nicht scharf gesehen. Da musste ich gleich nochmal ran und habe ein bisschen nachjustiert, aber dann war es voll in Ordnung. Prinzipiell braucht es nach meinen Heilungen keine Reha mehr, keine Physio- oder Psycho- oder Ergotherapeuten. Ich habe nichts gegen sie, es sind auch Menschen, die ich liebe. Aber Gott heilt umfassend und perfekt. Ich habe dann natürlich die Bergpredigt eingebaut, die große Rede in die Geschichte einging. Danach geht es um Worte und Taten. Ich machte nicht immer so viele Worte wie in der Bergpredigt. Einmal wurde eine Frau beim Ehebruch erwischt. Die Geschichte habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Der Mann hatte sich irgendwie davongestohlen und nun sollte die Frau gesteinigt werden. Das war so üblich und damals auch rechtens. Nun sollte ich in dem Fall meine Meinung sagen. Ich ließ mir Zeit, malte mit dem Finger in den Dreck und sagte dann, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was soll ich euch sagen? Kein einziger Stein ist geworfen worden. Alle Steinigungsausführungsgehilfen sind mehr oder weniger friedlich abgezogen. Ich war der Einzige ohne Sünde, aber ich wollte ja nur auch keine Steine werfen. Ich sagte der Frau, dass sie es nicht wieder tun soll und die Sache war ganz einfach und unblutig erledigt. Ein anderes Mal sollte ich auch einen Toten auferwecken. Es war mein Freund Lazarus. Ich hatte mich allerdings nicht beeilt, wir trafen erst 4 Tage nach seinem Tod dort ein. Ja, ich habe ein paar Vorwürfe hören müssen. Wenn ich gleich gekommen wäre, dann würde ich noch helfen können, aber jetzt ist er schon halb verwest und stinkt in seinem Grab. Wie soll der wieder auferstehen? So sagten die Leute. denn es schien unmöglich. Aber ich bin der Spezialist für das Unmögliche, denn für mich und uns als Gott ist nichts unmöglich. Also ging ich zum Grab des Lazarus, rief ihn und nichts passierte. Ja klar, er musste erstmal in der Dunkelheit seines Grabes den Ausgang suchen, aber dann kam er lebendig heraus. Er stank ein wenig, weil er sich 4 Tage nicht gewaschen hatte, aber sonst war alles in Ordnung. Maria und Martha, die Schwestern des Lazarus, die mich gerufen hatten und erst zornig waren, wurden durch dieses Wunder wie viele andere gestärkt in ihrem Glauben. Ich habe eine weitere Geschichte mit meinen Jüngern auf einem See erlebt. Ich hatte sie bereits vorgeschickt, das heißt, sie waren mit einem Boot auf dem See unterwegs und ich wollte dann nachkommen. Das tat ich auch. Ich lief ihnen einfach hinterher. Ja, natürlich auf dem Wasser. Das war einfacher, als dahin zu tauchen. Die sind sowas von erschrocken, bis sie mich erkannten. Petrus wollte es natürlich auch gleich ausprobieren, wie ich auf dem Wasser zu laufen und stieg aus dem Boot. Die anderen Jünger blickten fragend und ungläubig drein. Aber Petrus sah mich an und lief auf dem Wasser auf mich zu. Allerdings schaute er nach ein paar Schritten mehr nicht mehr auf mich, sondern an sich hinunter und fing gleichzeitig an zu zweifeln und zu sinken. Wenn ihr Wunder erleben wollt, muss euer Blick schon auf mich gerichtet sein. Sonst geht ihr baden. Ich hatte noch nicht erwähnt, dass ich ein paar Lieblingszahlen habe. Die 3 wegen unserer göttlichen Dreieinigkeit. Die 7 erinnert mich an die 7 Arme des jüdischen Leuchters Menorah. Und die 12 wegen der 12 Stämme Israels. Auch deshalb berief ich nun aus der ganzen Gruppe, die mir zu dem Zeitpunkt nachfolgte und mit mir umherwanderte, genau 12 Männer und nannte sie Apostel. Ich hatte nämlich erkannt, dass ich die Arbeit verteilen musste. Heutzutage nennt man es neudeutsch Management by Delegation. Ihr hört im Folgenden noch einiges von ihnen. Jedenfalls waren sie alle sehr verschieden, wie eben die Menschen im Allgemeinen so sind. Für eine Heldenrolle hätte die kein Mensch gecastet. Aber wir wussten, was in ihnen steckt und was aus ihnen werden wird. Und die Mischung war sehr bunt. Meine Apostel zogen also in 2er-Teams mit meiner Vollmacht los. Und da sie es genauso machten, wie ich es gesagt hatte, konnten sie wunderbare Erfahrungen sammeln. Sie berichteten vielen Menschen vom Reich Gottes und konnten auch endlich selbst Menschen heilen. Ganz erfüllt und zufrieden kamen sie zurück. Damit es besser und einfacher verstanden werden konnte, nutzte ich gern Gleichnisse. Damit konnte ich den Menschen von unserem Himmelreich vorschwärmen. Ich habe früher meine eigenen Erfahrungen im Himmel machen können. Auch wenn ich jetzt als Menschensohn nur auf den Erfahrungsschatz aus der Verbindung mit meinem himmlischen Vater zugreifen konnte. Ich habe das Himmelreich auch verglichen mit dem Sauerteig, mit dem Fischernetz oder mit dem Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Frucht könnt ihr nur bringen, wenn ihr am Weinstock an Gott dranbleibt und daraus, aus ihm, eure Kraft bezieht. Ich erzählte meinen Jüngern zum ersten Mal von dem, was mir bevorsteht. Ich sagte zu ihnen, der Menschensohn wird in Jerusalem getötet und wird am 3. Tage auferstehen. Die 2. Hälfte des Satzes haben die Jünger gar nicht richtig gehört, vor lauter Schreck und Empörung über die 1. Hälfte, über die Ankündigung meines Todes. Also zog ich weiter und weiter mit meinen Jüngern in Richtung Jerusalem. Dort wollten wir zum jüdischen Passafest sein. Wir saßen alle Mann zum Passamahl zusammen. Ich legte meine Oberkleider ab, gürtete mich, goss Wasser in das Waschbecken und begann den Jüngern zu ihrer großen Verwunderung die Füße zu waschen. Vor allem Petrus wollte sich dagegen wehren. Aber ich erklärte ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Daraufhin ließ es auch Petrus zu. Zu allen Aposteln sagte ich, wenn nun ich, der Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Dient einander in Liebe. Ja, das ist kurz und knapp meine Botschaft. Dieses Festessen ging in die Geschichte als das letzte Abendmahl ein. Für mich war das wichtig, um mit meinen Jüngern das Passa zu feiern und auch die beiden Zeichen einzusetzen. Ich nahm zuerst das Brot und dankte meinem Vater. Ich gab es meinen Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Nach dem Dank reichte ich ihnen den Wein und sagte, trinkt alle daraus, dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Am Abend sind wir in den Garten Gethsemane gegangen. Dort hat uns Judas dann mit einigen Römern aufgelauert. Ich wurde festgenommen. Es gab eine Handgreiflichkeit, denn ein Jünger nahm sein Schwert und säbelte einem Römer ein Ohr ab. Trotz des Handgemenges und der ganzen Römer, die mich abführen wollten, habe ich das blutverschmierte Ohr aufgehoben und dem Knecht wieder dran gemacht. Gottes Sohn wird festgenommen und heilt erstmal. Gottes Sohn wird getötet werden und wird wieder auferstehen. Ich wurde verurteilt. Sie spuckten mich an und schlugen und verspotteten mich. Wenn sie nur erkannt hätten, wen sie da wirklich vor sich haben. Aber ihre Herzen waren verstockt und verschlossen. Außerdem sollte es ja so werden, dass ich von den selbsternannten Glaubensführern des Volkes ausgeliefert werde. Am nächsten Morgen gab es nochmal eine Ratssitzung der Ältesten. Sie bekräftigten das Todesurteil. Auf Golgatha angekommen, wurde ich ans Kreuz genagelt. Ein grausames Schauspiel. Nur, dass es kein Spiel war, sondern todernst. Es ist qualvoll, wenn man Nägel durch Hände und Füße geschlagen bekommt. Es ist qualvoll, wenn man am Kreuz hängt und dann auch noch in die Seite gestochen wird. Ich nahm es auf mich. Ich nahm voller Schmerzen alle Sünden dieser Welt auf mich, um sie ein für alle Mal reinwaschen zu können. Das war sehr schwer für mich. Ich hatte das Gefühl, dass mich alle verlassen haben, selbst mein himmlischer Vater. Er hat mit mir gelitten und es war für ihn nicht einfach, diesen Moment erleben zu müssen. Er konnte sich nur wegdrehen, so dass es mitten am Tag das Licht wich und es dunkel wurde. Ich war verzweifelt und geschwächt, dem qualvollen Tod nahe. Aus letzter Kraft rief ich, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Dann gab ich meinen Geist auf und verschied. In genau dieser Stunde bebte die Erde und im Tempel zerriss der Vorhang, als ein Zeichen, dass nun die Brücke zum himmlischen Vater für jeden gebaut wird. Denn ich werde den Tod und den Satan besiegen und werde am dritten Tag auferstehen. Dann sind alle deine Sünden mit meinem Blut bezahlt. Für dich habe ich es getan, für jeden einzelnen Menschen. Und dafür habe ich die Schmerzen gerne auf mich genommen, damit du frei und erlöst bist. Im Totenreich traf ich den Teufel wieder, der sich so sehr freute, mich dort zu sehen. Er dachte, dass er mich nun besiegt hat. Aber ich gewann diesen entscheidenden Kampf. Ich habe den Satan, ich habe den Tod besiegt. Am übernächsten, also am dritten Tag, bin ich auferstanden. Ich war wieder mit meinem Vater und dem Heiligen Geist vereint. Engel dienten mir. Diese überraschten dann auch Maria und Maria Magdalena, als sie morgens zu meinem Grab kamen. Ich war ja schon wieder unterwegs. Genau das haben die Engel auch den beiden Frauen ausgerichtet, dass ich vorausgehe nach Galiläa. Ich wollte einfach nach dem langen Rumliegen an die frische Luft und mir die Beine vertreten. Mich wundert immer noch, dass meine Nachfolger so überrascht waren von meiner Auferstehung. Ich hatte es ihnen doch mehrmals gesagt, aber das haben sie wohl doch nicht glauben können. Dabei ist alles, was ich sage, die Wahrheit. Ganz einfach eigentlich. Ich kehrte zurück in den Himmel. Dort, also zu Hause angekommen, konnte ich endlich wieder direkt an der Seite meines himmlischen Vaters sein. So dann sandten wir den Heiligen Geist zu den Menschen, einen Tröster, der für alle da sein will und kann, immer und überall auf der ganzen Welt. Wie das funktioniert, darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen, denn das haben wir schon ewig im Griff. Dass es funktioniert, das kannst du wie viele Milliarden Menschen selbst erfahren. Aber zweifle nicht an unserer Kraft, sondern glaube. Damals wie heute erscheine ich gern den Menschen persönlich. Das macht mir Spaß und Freude. Fast jedes Mal gibt es dabei ganz erstaunte Gesichter. Oh, wie ich diese Momente liebe. Und wie sehr ich die Menschen liebe, jeden Einzelnen und besonders auch dich. Ich kann immer wieder sagen, meine Menschenzeit und mein Auftrag auf der Erde haben sich gelohnt. Für dich würde ich es ganz genauso noch einmal machen, wenn es nicht schon ein für alle Mal erledigt wäre. Es ist vollbracht. Du bist errettet und kannst ewig leben, ob du es nun bisher schon wusstest oder nicht. Nur glauben musst du. Und wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch mich, den Sohn, die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben und nach seinem Willen berufen sind. Das ist mein Versprechen für dich. Du kannst dich auf mich verlassen. Millionen Menschen haben das bereits getan und erfahren. Probiere es auch und du wirst nicht enttäuscht werden. Ich bin Jesus Christus, Gottes Sohn. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden und Frieden finden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder Mensch, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Das habe ich für dich bereits getan. Nimm es an. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich war und bin und werde immer sein. Für dich in Ewigkeit. Amen.